Ja, das ist nicht nur eine Zahl. Hinter diesen 9000 Menschen stehen kleine Kinder, die warten, die natürlich noch viel seltener ein Organ bekommen, weil, ne, also das ist natürlich noch viel schwieriger, das Thema bei Kindern, also dass Eltern die Organe der Kinder freigeben, ist natürlich ein ganz sensibles Thema, weil da einfach das muss man sich ja auch noch vorstellen, das ist ja der schlimmste Moment, der eintrifft, ne? Und du musst eine Entscheidung treffen. Das ist ja, also wenn jemand stirbt, ein Angehöriger oder dein Kind, und dann kommt die Frage, möchte der oder diejenige Organe spenden? Das ist natürlich ein ganz schwieriger Zeitpunkt.
Hallo, ihr hört 5:1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann 5 Episoden. Diesen Monat geht es um Gutes tun. Kleine Dezember-Tradition bei 5:1. In dieser Episode spreche ich mit Angela Ipach. Sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Junge Helden. Junge Helden betreibt Aufklärungsarbeit zum Thema Organspende und Organspendeausweis. Auf ungewöhnliche Art und Weise bringt der Verein das schwere Thema Tod jungen Menschen nahe. Der Supporter der Folge ist Blinkist, dazu erzähle ich später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Angela Ipach. Hi Angi!
Hi!
Du arbeitest bei dem Verein Junge Helden. Kannst du uns mal erklären, was Junge Helden ist?
Gerne. Also Junge Helden ist eine gemeinnützige Organisation und uns gibt es mittlerweile seit tatsächlich 18 Jahren. Und wir klären Jugendliche und junge Erwachsene über Organspende auf.
Warum fokussiert ihr euch auf Jugendliche und junge Erwachsene?
Eigentlich liegt es in unserer Entstehungsgeschichte dem zugrunde, weil wir damals eben auch mit, ich glaube, so 18, 19 gestartet sind. Da ist uns das Thema das erste Mal begegnet. Und da war unser Anliegen eben primär zu sagen, okay, wir sind so jung und dem Thema noch nie begegnet. Wie kann das sein? Wir wollen es ändern und wir wollen eben auch genau junge Leute aufklären, so wie wir es eben auch sind und dann auch auf Augenhöhe.
Du hast gerade gesagt, ihr seid mit dem Thema in Berührung gekommen. Das hat ja eine sehr persönliche Geschichte. Magst du uns die mal erzählen?
Genau, das war eine sehr private Geschichte. Meine Schwester Claudia, die den Verein auch gegründet hat, hatte eine Grunderkrankung, also eine Autoimmunerkrankung, Sklerodermie. Und im Rahmen quasi dieser Erkrankung wurden ihre Organe immer mehr in Mitleidenschaft gezogen. Und das fing an mit der Lunge. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass sie eine Organspende brauchen wird in den nächsten Jahren. Und das war dann quasi das erste Mal, dass wir mit dem Thema in Berührung kamen und damit konfrontiert wurden.
Erzähl doch mal, wie ihr dann angefangen habt, diesen Verein zu gründen.
Ja, das war eigentlich total schön, weil es wirklich, also natürlich war der Grund jetzt erstmal nicht schön, ne, zu erfahren, okay, dass Claudi weiterleben wird, wird nur über diese Organspende funktionieren. Aber schön war im Grunde dann alles, was so in Bewegung kam damit. Also, dass Claudi zu uns gesagt hat, okay, jetzt haben wir das Thema so privat hier quasi auf dem Tisch liegen und wissen gar nichts zum Thema Organspende. Sind aber auch schon irgendwie 17, 18 eigentlich in einem Alter, wo man so ein gesellschaftsrelevantes Thema schon auf dem Schirm haben sollte. Und so war die Claudia eben auch, also immer so sehr darum bemüht, Missstände aufzudecken und auch zu beheben. Und genau, und dann war es eben ihr großes Anliegen und dann hat sie uns alle zusammengetrommelt, also Familie und Freunde. Da mittlerweile waren wir dann auch schon zum Teil in Berlin. Da hat sie es dann auch geschafft, wirklich so aus den verschiedensten Kreisen, also aus dem kreativen Bereich, aus dem Journalismusbereich. Also irgendwie so waren wir da so ganz gut aufgestellt, auch was so das ganze Know-how dahinter anging. Und dann hat sie uns alle zusammengetrommelt und hat uns eben vorgeschlagen, okay, lasst es uns doch einfach angehen und anders machen. Also damals war das Thema wirklich noch sehr in dieser verstaubten Ecke verortet, also eben auch nicht präsent, gerade bei jungen Leuten. Es ist uns nicht in der Schule begegnet, es ist uns auch nicht beim Führerschein begegnet. Also an vielen Punkten, wo es dir eigentlich im Laufe deines Lebens hätte begegnen können, ist es dir uns nicht begegnet. Und dann eben, wenn man proaktiv sich Informationen holen wollte, waren sie schon sehr, sehr mit erhobenem Zeigefinger, sehr pro Organspende. Also so, dass wir uns einfach als Jugendliche nicht wirklich abgeholt gefühlt haben. Und das war die Motivation zu sagen, okay, lass es uns in einer Art machen, wie wir uns angesprochen fühlen.
Ja, ich war ja eine Zeit lang auch mal mit dabei. Ja. Und was mir so gut gefallen hat, ist, dass das Thema, das ja nun wirklich auch ernst ist, so leicht angegangen wurde. Und ich finde, man hat bei vielen Themen, die in die soziale Arbeit fallen, nicht das Gefühl, dass es leicht ist. Wie habt ihr das denn geschafft? Weil das ist ja tatsächlich auch was nicht normal ist. Wie habt ihr das hergestellt?
Ja, also erstmal schön, das nochmal so aus deiner Sicht zu hören, genau. Das war auch eine schöne Zeit, die wir da in Berlin zusammen hatten. Mhm. Ich glaube, ist natürlich immer schwer zu sagen, weil das ist ja ein Gefühl, also was wir vermitteln wollen, aber was jetzt ja nicht so faktisch ist, dass man jetzt sagen kann, so und so funktioniert. Ich glaube, ein großer Part war schon diese Zusammengehörigkeit, dieses Gefühl, aus diesem Freundes- und Freundschaftskreis heraus was zu bewegen und sich für ein Thema einzusetzen. Ich glaube, das hat schon mal so beflügelt und irgendwie auch so eine Leidenschaft freigesetzt, die vielleicht auch zu so einer Leichtigkeit geführt hat. Das erstmal so für uns jetzt im Team gesprochen. Und nach außen hin, vielleicht auch wirklich deswegen, weil es einfach ganz stark unser Ziel ist, weil wir auch wirklich diese Hürde, sich mit dem Thema zu beschäftigen, so niedrig wie möglich halten wollen und uns dann halt immer wieder fragen, okay, wie können wir das schaffen? Also damals war es halt einfach zu sagen, okay, wir gehen in die Schule, wir machen jetzt nicht den PowerPoint-Vortrag, sondern wir zeigen unseren Aufklärungsfilm, den wir auch auf eine eher lockere Art, ne, gedreht haben, also auch das Drehbuch dazu und versuchen einfach in den Dialog zu gehen, in den Austausch auf Augenhöhe eben auch mit den Gleichaltrigen quasi zu sein. Und dann eben auch eine Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, unsere Ein Club voller Helden Partys. Da haben wir wirklich Partys zu dem Thema veranstaltet. Und da, klar, war das nicht das Aufklärungsgespräch wie jetzt in der Schule, aber es war trotzdem die Berührung da. Jeder, der kam, hat einen Ausweis bekommen. Wir hatten unsere junge Heldenshirts an. Jemand, der irgendwie gerne noch mehr wissen wollte, konnte uns ansprechen. Und da war natürlich einfach schon mal das ganze Feeling ein anderes. Und für uns ist es im Grunde auch kein Gegensatz, ne? Weil dich im Leben mit dem eigenen Tod zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, gibt ja ganz viel. Also das nimmt dir vielleicht auch wirklich die Angst davor und es zeigt dir, okay, eine Sache wissen wir alle, irgendwann werden wir sterben und vielleicht je weniger ich das so hochhänge, desto mehr kann ich vielleicht die Angst davor verlieren, indem ich darüber rede, indem ich mich mit meinen Angehörigen austausche, sage, okay, wie stelle ich mir das eigentlich vor nach meinem Tod? Das ist ja nicht nur im Falle des Hirntodes ein Thema, was ja bei der Organspende relevant ist, sondern das ist ja insgesamt ein großes Thema, was eigentlich in der Gesellschaft viel mehr Platz finden sollte. Und genau, also ich glaube, das sind so ein paar Punkte, die vielleicht dazu führen, dass wir das versuchen, auf eine leichte Art rüberzubringen. Aber trotzdem natürlich nie schmälern, dass es ein ganz wichtiges und ernstes und auch schwieriges Thema ist. Also nach wie vor haben wir immer großen Respekt davor, wenn wir dann auch wieder Anschreiben oder E-Mails bekommen von wirklich jungen Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich finde das schon immer wieder total bewundernswert. Also es ist jetzt nichts, was wir für gegeben halten.
Und darf ich nochmal da einhaken, wenn du sagst, ja. Wenn wir uns im Leben mit dem Tod beschäftigen, du hast so ein paar Sachen gesagt, wie uns das sozusagen helfen kann, aber dadurch, dass es ja sowas ganz Ungewisses ist, wie passiert es denn dann, dass mir so ein bisschen die Angst, die Furcht davor genommen wird?
Meinst du jetzt in Bezug aufs Thema Organspende?
Nee, oder in Bezug aufs generell? Thema Tod hattest du eben so Tod. Quasi aufgemacht.
Ja. Ja, also das ist natürlich ein ganz individuelles Thema. Ich kann nur sagen, jetzt für mich oder auch so für uns, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass es ja, am Ende wird es vielleicht dadurch jetzt ein bisschen abgeklärter gesagt, aber vielleicht so pragmatisch, ne, behandelt. Mhm. Also klar hat man Angst und ich denke mal, alle wollen leben, solange es geht im Grunde. Und keiner möchte auch einen Angehörigen oder einen Freund verlieren, schon gar nicht durch einen Unfall oder eine schwere Erkrankung. Jeder wünscht sich natürlich, dass das Leben gut verläuft und man im besten Fall erst mit um die 90 stirbt. Aber es ist ja, unsere Realität ist ja eine andere. Und vielleicht, wenn man einfach sich dem mehr stellt, dass man dann auch mehr darüber nachdenkt und darüber dann auch vielleicht so ein bisschen, oft ist die Angst ja eben vor was Ungewissem, klar ist das Thema Tod weiterhin ungewiss, aber dann kannst du ja schon dir da eine gewisse Gewissheit verschaffen, dass du sagst, okay, meine engsten wissen zum Beispiel, ich möchte Organe spenden, ich möchte sie nicht spenden, ich möchte verbrannt werden, ich möchte bestattet werden, also ich möchte quasi beerdigt werden im Sarg. Meine Beerdigung soll so und so. Also du schaffst es dadurch ja eigentlich, das sehr, sehr klar zu formulieren, was du möchtest und gehst damit dann sehr reflektiert auch um.
Und hast du das für dich alles schon so klar?
Nee, tatsächlich auch noch nicht. Okay. Also Thema Organspende habe ich sehr klar. Thema, wie ich beerdigt werden möchte, auch. Ja, also eigentlich doch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich es schon klarer. Also wenn man jetzt diese zwei Aspekte herausnehmen würde.
Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zu Blinkist, meinem heutigen Supporter. Stellt euch vor, anstelle eures Social Media Feeds scrollt ihr euch morgens beim Frühstück durch den neuesten Psychologie-Bestseller oder einen preisgekrönten Ernährungsratgeber. Euer Tag fängt gerade erst an und ihr habt vielleicht schon die Kernaussagen aus einem Sachbuch angehört, das euch schon immer interessiert hat. Mit Blinkist könnte das zur Routine werden. Die Wissens-App Blinkist bringt Wissen in euer Leben, das euch sofort weiterbringt. Mit den Kernaussagen aus mehr als 4500 Sachbüchern und Podcast-Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch. Die etwa 15 Minuten langen Titel könnt ihr lesen oder euch unterwegs anhören, sodass sie bestens in euren Alltag passen. Alle Titel existieren auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen ca. 40-50-minütige Titel dazu. Hört sich gut an, oder? Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Am liebsten höre ich, wenn ich morgens zur Arbeit laufe oder eine Runde mit unserem Hund spazieren gehe. Ich liebe alle Blinks, die mit Biologie und Psychologie zu tun haben und ich finde es super, dass Blinkist mir nach meinem ausgewählten Titel gleich immer einen neuen Titel vorschlägt, auf den ich von alleine gar nicht gekommen wäre. Es gibt gerade eine tolle Aktion, exklusiv für Hörer des 5:1 Podcasts. Auf blinkist.de/5:1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Blinkist für den Support. Und jetzt zurück zum Gespräch.
Also, du möchtest ja deine Organe spenden. Ich möchte das auch. Bei mir auf dem Ausweis steht immer noch, dass ich nicht möchte, dass meine Augen verwendet werden, weil sich das für mich irgendwie komisch anfühlt. Ich weiß noch, damals gab es auch jemanden im Verein, der auf seinem Ausweis angekreuzt hat, dass er nicht möchte, dass die Organe gespendet werden. Ich würde ganz gerne nochmal auf diesen Aspekt eingehen, weil im Grunde ja der Auftrag von Junge Helden auch nicht ist, alle dazu zu bewegen, ihre Organe zu spenden, sondern sich damit auseinanderzusetzen, oder?
Genau. Im Grunde so, wie es der Ausweis auch darstellt. Also da hast du ja 5 Entscheidungsmöglichkeiten und eben genau die eine, die du auch gesagt hast, also einmal ja, nein, dann eben welche Organe du spenden möchtest, welche nicht, und du kannst Entscheidungen eben auch noch übertragen auf einen Angehörigen oder einen Freund. Es ist so auf jeden Fall, also dass wir ganz klar sagen, das Relevante ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich aufgrund von Informationen und wissenschaftlicher Fakten eine eigene Meinung zu bilden, die dann zu dokumentieren und eben auch ganz wichtig, den Angehörigen mitzuteilen. natürlich sind wir, ich bin komplett pro Organspende. Ne? Ich wünsche mir natürlich immer, dass jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, sich das auch vorstellen kann. Aber natürlich ist das eine freie Meinungsbildung und das Wesentliche einfach, dass man sich damit beschäftigt hat. Und allein der Fakt ist halt leider nicht gegeben. Also ganz viele beschäftigen sich gar nicht mit dem Thema, was man auch gut verstehen kann. Es begegnet dir nicht so oft. Du musst dich mit dem eigenen Tod auseinandersetzen. Das sind einfach so Themen, die man dann mal schnell nach hinten schiebt.
Wie ist das denn, vielleicht kannst du uns das allen nochmal erklären, wie ist das denn gesetzlich in Deutschland geregelt mit der Organspende?
Genau, also das hat sich jetzt ja nochmal geändert. Es stand ja 2019 beziehungsweise 2020, Januar 2020 wurde dann entschieden, da stand die Widerspruchsregelung im Raum. Und die wurde dann abgelehnt. Also die hat man nicht eingeführt. Und jetzt ist es die Zustimmungslösung wieder. Und konkret heißt es momentan die Stärkung zur Organspendebereitschaft. Genau, das ist aktuell unser Konstrukt in Deutschland.
Okay, das war ja bestimmt, also der Verein hat natürlich auch auf politischer Ebene versucht, Einfluss zu nehmen. Und ich stelle mir vor, dass das ein richtig schlimmer Moment war für euch, ne? Weil mit der Widerrufsregelung, also um das mal kurz zu erklären, das würde heißen, dass automatisch jeder Bürger in Deutschland Organspender ist, es sei denn, er widerruft. Und dadurch wären einfach ja viel mehr Organe, er widerspricht, genau. Dadurch wären natürlich viel mehr Organe sozusagen zur Verfügung, darf man das so sagen?
Ja, also man sieht es im Vergleich mit anderen Ländern, die Widerspruchsregelung eingeführt haben. Das ist nicht das alleinige Mittel, also da kommen auch noch strukturelle Beschaffenheiten dazu, ne? Also wie das in den Kliniken gut geregelt wird. Und aber ein Faktor ist nun mal die politische Regelung. Und deswegen haben wir uns ganz klar, also wir haben uns auch in dem Jahr davor eigentlich hauptsächlich auf so Political Campaigning, kann man sagen, konzentriert, um eben mit allen Kräften diese Widerspruchsregelung eingeführt zu bekommen. Und waren dann auch am Tag selbst im Bundestag dabei und das war wirklich sehr niederschmetternd. Also das war wirklich so ein Punkt, wo man kurz dachte, macht das alles noch Sinn? Das war schon echt ein extremer Tiefpunkt. Und nach wie vor, also gerade auch wenn, ne, als ich dir gesagt habe, diese Stärkung der Entscheidungsbereitschaft, das ist jetzt der Name, das ist so, wir machen halt seit Jahren bei diesem Thema. Es gab ja schon 2012 die Reformierung vom Gesetz und wir versuchen es immer wieder, weil man merkt, okay, die Zahlen steigen einfach nicht. Es sterben einfach täglich 3 Menschen, weil sie nicht rechtzeitig ein Organ bekommen. Und dann versucht man das immer wieder, aber die Regeln oder die Maßnahmen, die man ergreift, die funktionieren einfach nicht. Also das muss man einfach, wenn man in die Jahre zurückblickt, muss man das einfach ganz ehrlich sagen. Also sonst hätten wir jetzt sehr wahrscheinlich andere Zahlen. Und diese neue Regelung, die jetzt beschlossen wurde, die beinhaltet einmal, dass es ein Online-Register geben soll, dass die Hausarztpraxen unverbindlich Aufklärungsgespräche führen und dass das vielleicht noch, finde ich, die sinnvollste Art der Eingliederung des Themas, dass bei den Erste-Hilfe-Kursen zum Führerschein das verbindlich mit aufgenommen wird. Aber auch bei diesem Online-Register, dann damit einherging auch die Aufklärung in den Bürgerämtern. Da ist jetzt schon klar, dass das so nicht stattfinden wird. Es ist auch noch nicht ganz klar, ob bei den Bürgerämtern ein Zugang zu diesem Online-Register bestehen wird. Für das Online-Register brauchst du diese EID auf deinem Ausweis. Das haben viele nicht. Also das sind schon wieder so viele Aspekte, ne, die noch nicht klar sind, wo man nicht weiß, wie das umgesetzt wird. Und da denkt man sich einfach, okay, aber es warten in Deutschland einfach 9000 Menschen auf ein Organ. Die haben nicht die Zeit zu warten, bis jetzt wieder irgendwas eventuell umgesetzt wird. Im März soll es in Kraft treten und noch sind so viele Punkte offen, nicht geklärt. Das macht dich einfach wahnsinnig und wütend auch bei dem Thema, weil du dir denkst, okay, wieso nutzen wir nicht, es ist ja nicht so, als wäre die Widerspruchsregelung jetzt so ein was ganz Exotisches, sondern es im Eurotransplantverbund und in dem Verbund ist Deutschland auch, dadurch werden die Organspenden verteilt, sind wir das einzige Land, das die Widerspruchsregelung nicht hat. Also wir nutzen quasi ein System, was wir uns aber nicht selbst vorstellen können. Und deswegen, also wir sehen in anderen Ländern, es funktioniert und wir machen es nicht. Also das ist einfach, also ganz viel Unverständnis, Unmut und einfach auch die Zahlen, die da ganz klar gegensprechen und zeigen, okay, es muss etwas passieren. Und das ist einfach auch so, wenn das jetzt im Bereich Onkologie wäre und Deutschland wäre auch im europäischen Vergleich schlusslich, das sind wir nämlich, dann wäre der Aufschrei viel größer. Dann würden alle sagen, okay, das kann nicht sein in unserem Gesundheitssystem. Wie kann das sein, dass wir hier so schlecht dastehen? Aber beim Thema Organspende ist das nicht der Fall. Und wir haben ein System, was das leisten kann. Und und wie du merkst, ich werde bei dem Thema einfach sauer. Und ja, und natürlich, wir sind jetzt auch, das Schöne ist ja auch der ganze Social-Media-Bereich, ne, der bringt natürlich auch so eine Nähe zu ganz vielen Geschichten, zu Menschen. Und wir bekommen da einfach so viel mit. Das ist nicht nur eine Zahl. Hinter diesen 9000 Menschen stehen kleine Kinder, die warten, die natürlich noch viel seltener ein Organ bekommen, weil das ist natürlich noch viel schwieriger, das Thema bei Kindern, also dass Eltern die Organe der Kinder freigeben, ist natürlich ein ganz sensibles Thema, weil da einfach, das muss man sich ja auch noch vorstellen, das ist ja der schlimmste Moment, der eintrifft, ne? Und du musst eine Entscheidung treffen. Das ist ja, also wenn jemand stirbt, ein Angehöriger oder dein Kind, und dann kommt die Frage, möchte der oder diejenige Organe spenden. Das ist natürlich ein ganz schwieriger Zeitpunkt. Und um wieder zurückzukommen auf die Kinder, die warten deswegen natürlich auch noch länger. Und es ist auch nicht so, klar, bei der Niere hast du noch die Möglichkeit, mit der Dialyse zu überbrücken. Aber auch das ist ein wahnsinniger Einschnitt in deinem Leben. Ja? Aber ganz oft bei Lunge, Herz, das ist ja Ultima Ratio. Also entweder die bekommen das Organ oder sie werden sterben. Und deswegen ist da nicht so dieses, gucken wir mal, wie wir das Thema jetzt so in den Griff bekommen, sondern es ist eine Dringlichkeit dahinter. Ja.
Wann wird man denn eigentlich als Patient so eingestuft, dass man ein Organ braucht? Also wann ist dieser Zeitpunkt?
Also da gibt es ja, das ist auch individuell. Ne? Es gibt, also jetzt, wenn wir es jetzt mal ein Beispiel von der Claudi nehmen, da war dann recht schnell klar, also sie hatte dann eine Fibrose, so eine Vernarbung der Lunge ist das. Und da wurde dann gesagt, okay, das wird in den nächsten Jahren Thema. Also ist man schon mal so sensibilisiert dafür, weiß, okay, Organspende, aha, wird mich betreffen, kann sich damit beschäftigen. Also so war das bei uns. Und dann ist es aber im Grunde auch was man je nach Erkrankung, also jetzt auch in Claudis Fall, auch nicht so terminiert sagen konnte, weil der Schub kann früher kommen, später, ne? Es kann sich alles stabiler verhalten, als man dachte. Und dann war es aber bei ihr schon, ich glaube, relativ schnell ein Jahr später oder so, dass dann klar war, okay, jetzt wird sie gelistet, also dann kommt man eben quasi auf die Liste. Das ist ja auch erstmal ein Punkt, den du gehen musst. Ist jetzt auch nicht immer so easy. Also da ist ein großer Faktor eben auch die psychische Stabilität, weil natürlich so eine Organspende auch auch wirklich viel mit sich bringt natürlich. Und dann wurde sie gelistet und dann war sie ja 4 Jahre auf der Liste. Also sie hat ja 4 Jahre lange Zeit auch im Krankenhaus gewartet und am Ende dann ja auch HU, das heißt High Urgent. Also so dringlich, dass wenn nicht bald das Organ kommt, sie versterben wird. Genau.
Ja. Und ist 4 Jahre so eine normale Zeit?
Du hast sie ja zum Teil miterlebt, gell?
Ja, ich habe es miterlebt.
Also wir haben versucht, sie normal, so normal wie möglich zu gestalten. das war wirklich so, das Krankenhauszimmer war ja so ein bisschen unser Wohnzimmer. Mhm. Und ja, also irgendwann gewöhnt man sich an alles. Und ich muss sagen, als Claudi dann transplantiert war, dann war man schon kurz so verwirrt wie, ach, ich gehe jetzt gar nicht mehr in die Charité. Ich gehe jetzt nach Hause in die Wohnung. Ja, also es war auf jeden Fall so ein verlängertes Wohnzimmer. Und Claudi hatte ja auch echt immer Freunde, Freundinnen um sich rum. Es hat immer mal jemand irgendwie da übernachtet. Und ja, aber natürlich war das immer mit Niederschlägen auch gespickt. Also sie hatte ja auch einmal das Angebot und dann wurde das abgelehnt. Das ist eben auch noch eine Sache, die sehr belastend ist für Menschen, die erwarten, dass man denkt, okay, jetzt geht's los. Und dann ist aber dann doch die Info, dass das Organ nicht transplantationsfähig ist.
Das kann war eben so, passieren, dass sie
weil
schon
es so zeitgleich läuft.
Ah, okay. Und das war, ich erinnere mich, da war sie quasi schon fertig gemacht für eine OP, oder?
Genau. Ja. Also da war wirklich so, kamen dann ja auch alle dorthin und genau, und dann war klar, okay, nee, es wird doch nicht funktionieren.
Weil das Organ zu groß war, ne?
Ja, nee, ich glaube, in dem Fall war das auch dann doch beschädigt. Also es war nicht so gut, dass man es hätte transplantieren können. Genau.
Ah,
ja.
Okay.
Aber dann hat es ja, ich glaube, das war dann ein Jahr oder zwei Jahre später, hat es ja geklappt. Und dann hat sie ja die Lunge transplantiert bekommen, genau. Und das war dann natürlich auch total schön für uns zu sehen, okay, wie, was so eine Organspende auch ermöglicht. Also natürlich ist das danach immer noch mit Einschränkungen, geht es immer noch mit Einschränkungen einher und du musst Tabletten nehmen und klar war dann auch zwischendurch immer mal wieder in der Klinik und man ist danach jetzt kein gesunder Mensch. Aber du nimmst wieder am Leben teil und das war bei der Claudi so, ne? Die konnte ja nicht mal mehr, am Ende konnte sie ja gar nicht mehr vom Krankenhausbett auf Toilette gehen, sondern brauchte Hilfe, immer Sauerstoff. Und da war ja irgendwie Treppen hochgehen und die hat sie auch immer gezählt, wie viele Treppen sie schafft zu gehen. Und also wirklich, und da hat sie ja auch in der Zeit nochmal junge Helden so vorangetrieben und echt nochmal so professionalisiert, ja, dass sie damit eigentlich auch Strukturen geschaffen hat, die es uns ermöglichen, dass wir das heute auch noch weiterführen können. Ja.
Und du hast quasi hauptamtlich übernommen, ne? Das ist jetzt dein
richtiger Ich habe das Segel an mich gerissen.
Das Ruder. Ja. Und das Segel, alles.
Und das alles, das ganze Boot. Genau, also das war dann auch nochmal so alles eine schwierige Zeit, weil Claudi 2011 dann ja sehr plötzlich gestorben ist. Und das Schöne war trotzdem, dass wir alle, also ne, wir, die jetzt mehr im Kernteam sind, aber auch die ganzen Unterstützer, die ganzen ehrenamtlichen Unterstützer und alle, die uns über die Zeit auch begleitet haben, denen ganz klar war, okay, junge Helden muss weitergehen. Also das stand gar nicht in Frage. Mhm. Aber trotzdem hat es natürlich ordentlich nochmal am Fundament gerüttelt. Und ich glaube, jeder musste sich einfach auch erstmal so selbst sortieren. Und genau, und dann seit 2015 haben wir da jetzt Strukturen, dass wir quasi eine hauptamtliche Stelle haben. Und ich mache das zusammen mit Anna-Barbara Summ. Anna-Barbara kennst du ja auch noch.
Na klar.
Genau, und mit eben der Unterstützung von einem ganz tollen ehrenamtlichen Team. Wir haben da echt nochmal in dem letzten Jahr auch nochmal so einen Zulauf von wirklich jungen, total motivierten und ja, super smarten Leuten. Das ist echt, macht richtig Spaß und ist super schön. Und vor allen Dingen für uns halt auch, wir sind ja auch, ich habe erzählt, 18 Jahre, also ist unglaublich, aber wir sind natürlich auch älter geworden. Also nicht unglaublich, dass wir älter geworden sind, aber wie die Zeit vergeht. Mhm. Und das ist ja für uns aber immer noch wichtig, also der Name, das ist ja schon so dieses weiterhin diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten und zu gucken, dass da auch Leute nachkommen, die auch wieder auf quasi Augenhöhe mit mit jüngeren Leuten dann halt auch sprechen können, ne? Also, und da einfach auch nochmal anderen Input reinbringen. Und das freut uns. Also ich muss sagen, das ist immer so eigentlich so eine der schönsten Momente, wenn wir eine E-Mail bekommen, irgendwie, hi, ich bin Anfang 20, ich würde gern was machen, euch unterstützen. Also das ist dann immer so, dass ich so denke, yes, okay. wir haben es noch, wir bekommen es noch hin.
Der Mojo, genau. Stimmt noch.
Ja.
Das ist doch gut. Ich habe mal noch eine Frage, und zwar, ich finde, dass die Darstellung von Organspende so in den Medien, auch in den fiktionalen, ist sie ja so total verzerrt. Mhm. Ne? Es gibt so viele Filme, wo irgendwie die Handlung sich darum dreht, dass irgendwie Organhandel stattfindet oder so. Wenn du so einen Quatsch irgendwie hörst und siehst, ne? Der dann so viele Leute erreicht, was denkst du denn dann?
Also ich finde es erstmal super, dass du es ansprichst, weil ich glaube, dass man schnell denkt, ach ja, das ist jetzt ja nur so ein Film und so, das hat jetzt schon nicht so eine Wirkung, aber es hat eine extreme Wirkung und das hat einen Einfluss auf die Einstellung zum Thema. Und deswegen sind wir da immer also extrem geschockt auch, ja, dass teilweise du das auch von Filmen, von denen du das nicht erwartest, und dann auf einmal kommt da so eine Wendung der Geschehnisse dazu und so eine absurde Darstellung des Themas. Also das lehnen wir natürlich total ab und möchten eigentlich auch immer deutlich machen, dass man da ganz also umso verantwortungsbewusster eigentlich mit umgehen muss, ne? Und es ist nun mal in Deutschland nicht so. Es gibt in Deutschland auch keinen Organhandel und es ist gesetzlich geregelt. Und es ist der Hirntod, der das Kriterium ist für eine Organspende. Und der gilt als sicherste Feststellung des Todes in der Medizin, weil eben zwei unabhängige Ärzte voneinander den feststellen müssen in einer aufwendigen Diagnostik, die über mehrere Stunden, also bis zu 72 Stunden gehen kann. Deswegen ist man da, und das macht es aber ganz schwierig, also, ne, weil das so, dieses, das ist das wissenschaftliche, faktische, also das, so läuft's ab. Und dann hast du aber eben so diffuse Gefühle, Ängste, Stimmung, weil, ja, aber da habe ich das doch mal gesehen oder gelesen. Und viele, die sowas gucken, die können jetzt ja auch gar nicht vielleicht genau sagen, ah ja, das war in dem Film, sondern es ist dann so eine Stimmung, die du so mitnimmst. Ne? Und das ist eigentlich viel schwieriger, dass man, wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte es einfach nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dann quasi, wenn der Hirntod festgestellt wurde, ist es ja so, dass du quasi, um die Organe zu spenden, wird ja nochmal eine OP stattfinden und die Organe werden dir entnommen. Das findet auch statt wie jede andere OP auch. Und danach kann man sich auch von dem Leichnam dann, also von dem Angehörigen, verabschieden. Aber natürlich ist es ein verzögerter Abschied. Ne? Also natürlich geht derjenige nochmal in den OP oder diejenige und wird dann quasi nochmal operiert, also explantiert. Und sonst verabschiedest du dich eben direkt am Bett. Aber immer bei dem Thema, wenn der Hirntod festgestellt wurde, dann ist das Ende. Also danach, es ist nicht so, entweder du spendest deine Organe oder es gibt noch eine Chance, sondern entweder du spendest deine Organe oder derjenige oder diejenige wird eben zur Beerdigung freigegeben. Also du verabschiedest dich und es findet dann so statt, wie bei jeder anderen Feststellung des Todes eben auch. Ja. Also es gibt es nicht die Möglichkeit, dass wenn der Hirntod festgestellt wurde, dass du, dann ist es vorbei quasi. Und das macht halt bei dem Thema, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, dass es halt nicht eben einfach du stirbst und dann findet das alles statt, sondern es ist das Thema Hirntod und viele haben Angst, dass dann vorschnell gehandelt wird. Aber die Angst kann man eben mit diesen ganzen Informationen, die ich dir auch gerade gegeben habe, nehmen. Ja, also und es ist auch, wir in unserer Gesellschaft wird das Thema Organspende auch gar nicht so hoch angesiedelt, dass in vielen Krankenhäusern wird ja auch der Hirntod nicht gemeldet, ne? Einfach aufgrund von mangelnder Kapazitäten. Ich meine, jetzt mit Corona kann man sich natürlich auch alles gut vorstellen. Intensivbetten werden dann länger belegt und die Pflicht besteht aber, und das sind auch diese strukturellen Themen, die ich vorhin angesprochen habe, da wurde auch nachgebessert, dass eben auch die Kliniken das leisten können, ja. Also deswegen, es ist nicht, diese Angst kann man nehmen. Es wird nicht vorschnell gehandelt. Es ist, die Feststellung des Hirntodes ist lang und sehr genau. Und wenn der Hirntod festgestellt wird, dann ist der Mensch tot, ob er die Organe spendet oder nicht. Das ist dann einfach nur die Basis, also die Option besteht halt nur dann, Organe zu spenden, aber der Hirntod findet trotzdem statt. Und das ist, glaube ich, halt einfach was, wo man sich die Zeit nehmen muss, sich damit beschäftigen muss, kann man uns jederzeit gerne auch schreiben, fragen oder sich die Infos holen. Und wenn man das dann mal geschafft hat, dann, glaube ich, kann man eine gute Entscheidung für sich treffen. Und es ist ja auch dasselbe wie bei der Patientenverfügung, ne? Und das ist auch immer so, ja, bei dem Thema finde ich es schon immer so ein bisschen witzig, weil auf der einen Seite bei der Patientenverfügung ist so der Tenor, okay, es darf nicht lang genug gehen, ne? Also ich möchte nicht zu lang künstlich am Leben gehalten werden. Mhm. Und wenn du dann auf einmal auf das Thema Organspende switchst, da ist dann so, nee, aber dann könnte es zu schnell gehen. Also Ich glaube, da muss man dann einfach grundsätzlich sich überlegen, okay, wie möchte ich in der Klinik dann noch künstlich beatmet werden oder nicht und einfach sich dem Thema stellen und daraus entstehen dann Antworten für eben diese Fragen.
Und du hattest die Strukturen in den Krankenhäusern nochmal angesprochen. Da können wir uns ja freuen über die Nachricht, die gerade reingeflattert ist, weil Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird. Du hast dich sehr gefreut. Ja. Der steht auf eurer Seite.
Ja. Ja, ich genau, ich hoffe, man weiß ja nicht, aber ich hoffe, dass ich mich tatsächlich freuen kann. Er hatte damals, als das Thema Widerspruchsregelung ja debattiert wurde, hatte er ja den Vorstoß gemacht mit Spahn zusammen. Also deswegen ist er schon auf jeden Fall an dem Thema interessiert und sieht auch eine Notwendigkeit oder hat es damals gesehen, die Notwendigkeit, dass man da gesetzlich nachschärft und war eben für die Widerspruchsregelung. Klar, jetzt soll ja erstmal im März das neue Gesetz in Kraft treten. Klar, das wird jetzt nicht direkt seine Top-Prio sein, aber wir werden jetzt auf jeden Fall, also auch unabhängig von ihm, uns wieder stark machen dafür, dass die Widerspruchsregelung oder eben die Evaluierung des jetzigen Gesetzes auch nochmal stattfindet. Weil man halt einfach jetzt schon sieht, die Zahlen letztes Jahr, also oder dieses Jahr, genau, die wurden jetzt schon veröffentlicht, im Oktober, da gab es in Deutschland 775 Organspenderinnen.
Das ist also so krass. Das ist schon, zu 9.000, ja, das die ist schon, auf ein Organ warten, ne?
Ja, das ist schon wahnsinnig wenig. Also, und auch im europäischen Vergleich, wenn du überlegst, in Spanien kommt auf 1 Million kommen so circa 38 Organspenderinnen und in Deutschland sind es 11. Also, und in Spanien, das wird halt immer auch so als das Vorzeigeland dargestellt, aber es funktioniert ja anscheinend auch sehr gut anhand der Zahlen und da wird ja auch die Widerspruchsregelung gelebt.
Aber ich finde es krass, selbst weil es da 1 Million zu 38, dass du sagst, jetzt 38.000 kommt noch hinterher oder so, aber 38 zu 1 Million. Also, weil das ist ja halt auch nochmal so ein Thema. Natürlich möchte jeder für sich in Anspruch nehmen, also würde ein Organ nehmen, um länger leben zu können, aber so wenige sind bereit, das auch zu geben, ja?
Ja, also, ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Aspekt, dass viele denken, das ist so ein Randthema, ne? Das beschäftigt mich eigentlich nicht. Aber auch wirklich auch tagtäglich in unserer Arbeit so oft dieses plötzlich auf einmal war ich auf eine Leber angewiesen. Also oder auf eine Lunge oder auf ein Herz. Also so, das kann auch ganz plötzlich eintreten. Das ist nicht immer nur durch eine chronische Erkrankung der Fall. Und oder einem Angehörigen. Also dieses Thema ist einfach ein Thema, was uns alle angeht, genauso wie Knochenmarkspende, wie Blutspende. Und da muss man eine Entscheidung treffen und eben auch, wie du sagst, sich überlegen, okay, was wäre denn jetzt bei mir? Ne? Was wäre jetzt, wenn es heißt, okay, Ihre Leber funktioniert nicht mehr oder Ihre Lunge oder Ihr Herz, also Sie sind auf eine Transplantation angewiesen, dann möchte ich das ja auch in Anspruch nehmen, sehr wahrscheinlich. Und im Grunde ist es halt einfach dann die Behandlungsmöglichkeit, wie bei einer Krebserkrankung, das oft die Chemo ist, die möchte ich dann ja auch annehmen. Ich möchte mich dann ja auch auf das Gesundheitssystem verlassen können. Und genau, und das ist natürlich auf jeden Fall ein Solidaritätsprinzip. Also, dass man sich die Frage auf jeden Fall stellen muss. Also ich und dann auch wirklich richtig, das richtig hart durchdenken. Ne? Nicht nur, ja, nee, ich kann mir das nicht vorstellen, sondern wirklich sagen, okay, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann wirst du sterben. In manchen Fällen. Also das ist, glaube ich, schon, da muss man das dann leider doch so dramatisch darstellen, wie es eben ist. Und ja.
Zum Ende unseres Gesprächs kannst du uns mal, weil wir bei 5 zu 1 sind, 5 Dinge benennen, an die man denken sollte, um sich gut entscheiden zu können, ob man Organe spenden möchte oder nicht.
Ja. Als erstes auf jeden Fall informieren, sich genau den Ablauf anschauen, wie funktioniert es, wie wird der Hirntod festgestellt, sich einfach gut und ausreichend informiert zu fühlen, alle Fragen geklärt zu haben. Das zweite wäre, mir mal einen Organspendeausweis anzuschauen und dann zu überlegen, okay, welches Kreuzchen möchte ich setzen? Das dritte, ich meine, jetzt bin ich schon bei der, die Entscheidung ist schon gefallen. Ich hoffe, es ist so okay,
ist okay,
wenn ich so weitermache mit dem.
Na klar.
Genau, dann das dritte, ganz wichtig, mit den Angehörigen, mit den Freunden zu sprechen, weil das ist immer, immer relevant. Also, weil die Angehörigen, die nächsten Angehörigen werden immer gefragt, angenommen, der Wille ist nicht bekannt und es ist leider ganz relativ hoch die Zahl, dass nur der vermutete Wille bekannt ist. Deswegen ist das Gespräch eben mit der Familie, den Freunden darüber wichtig. Das war Punkt 3. Punkt 4. Eigentlich sind wir dann schon durch. Punkt 4 wäre dann, bei noch offenen Fragen sich gerne an uns zu wenden. Mhm. Oder auch bei der BZGA bekommst du auch noch ganz viele Informationen. Und Punkt 5, ja, das Thema zu verbreiten, wäre auch noch, finde ich, wichtig, dass man seine, wenn du dann deine eigene Entscheidung gefunden hast oder getroffen hast, dass du dann auch das Thema anregst im Freundeskreis und ja, irgendwie motivierst dafür und dazu und ja.
Okay.
Passt das so?
Das passt ganz wunderbar. Ich danke dir, Angie. Auf junge-helden.org könnt ihr euch weiter zum Thema Organspende informieren. Wenn ihr noch weitergehende Fragen habt, schreibt einfach Angie und ihrem Team. Sie freuen sich, weiter zu helfen und ins Gespräch zu gehen. Einen Organspendeausweis bekommt ihr bei jedem Arzt, eurer Krankenkasse oder in der Apotheke. Vor allem aber wichtig, redet mit euren Ängsten über das Thema. Bei mir zum Beispiel ist es nämlich so, dass so kleine Zettelchen sehr oft verloren gehen. Nächste Woche geht es weiter mit 5 zu 1. Dann ist Aino Laberenz vom Operndorf in Burkina Faso zu Gast. Bis dann!